yeah.
Here we go.
This here is hip hop.
Word up. Stop looking, listen.
Backspin. Hi Leute, herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Simon und ich freue mich wahnsinnig, jetzt bei mir per Telefon zugeschaltet, the one and only Azudem SK bei mir zu haben. Was geht?
Ja, moin, ich grüße dich, ey.
Frieden. Ja, geil, schön, dass du da bist, Alter. Wie geht's dir?
Ja, durchwachsen. Diese Frage kann ich sicherlich jetzt auch 2 Stunden lang beantworten. Ist eine wilde Zeit. Und ja, aber ey, heute war das Wetter gut. Das gibt mir immer einiges. Und ja, ansonsten busy gerade auf jeden Fall zum Glück. Mal wieder ein paar Pläne geschmiedet bezüglich des Releases. Das tut ganz gut. Das hat man sich irgendwie komplett abgewöhnt vorher.
Ja, sehr geil. Ey, das muss ich ja auf jeden Fall hier nochmal sagen. Du bringst eine Platte raus.
Yes.
6000 Fuß über Bayreuth heißt das Ganze und kommt am 7.5., richtig?
Ja.
Sehr nice, ey. Und du hast vorhin erzählt, ihr spielt ein digitales Release-Konzert, ne?
Ja, irgendwie hat sich das jetzt so gemausert. Ist geil, dass ich auch irgendwie so kurz vor der VÖ irgendwie nur nicht sagen kann, ob es jetzt am 7. oder am 8. stattfindet. Schwierig. Moloko Plus und die anderen Menschen, die sich jetzt gerne was rot im Kalender notieren würden, werden mich hassen. Aber ja, es gibt dann irgendwie noch so organisatorische Kleinigkeiten bezüglich auch meines DJs und der Techniker vor Ort. Ey, aber wie auch immer es kommen mag, ich freue mich drauf. Das Date stand mal irgendwie unabhängig vom Release schon fest, weil es einfach 3-mal verschoben worden ist. Ja. Das Cassiopeia hat sich immer wieder ausgesprochen, mich veranstalten zu wollen, was mich sehr ehrt. Und ja, jetzt kam irgendwie das eine zum anderen. Es matcht irgendwie auch mit dem VÖ. Und insofern werden wir ein kleines Streaming-Konzert spielen. Also klein ist gut, wird auf jeden Fall ein Stundenset werden, was sich gewaschen hat. Aber genau, also es wird stattfinden, aber halt ohne das geliebte Publikum.
Sehr fett. Das heißt also, wir bringen das ja vor deinem Release raus. Das heißt, wenn es die Leute jetzt hören, dann sollen die bei dir irgendwie auf die Socials gucken und du gibst nochmal Bescheid, wann das
genau
Ganze stattfindet.
Also genau, es stand halt immer der 8. fest, Tag der Befreiung, mein Geburtstag. Ich bin ein großer Fan von dem Tag. Und irgendwie, ja, das passt irgendwie. Klar, macht es auch Sinn, das Tag vorher auf Release zu spielen. Wir werden mal schauen. Es ist ja alles begrenzt irgendwie möglich gerade. Bin total froh, dass die das in dieser Zeit ermöglichen und freue mich drauf. Genau. Aber es wird man auf jeden Fall auf allen gängigen Kanälen mitbekommen. Wann, wo, wie, krass, wo, warum.
Digga, es ist ja nicht dein erstes Streaming-Konzert. So. Du hast, ich habe gesehen, in Köln, das hast du ja gespielt, kurz im Plattenladen.
Ja.
Und Culture Cast letztes Jahr.
Genau, und auch im Casio gab es auch noch ein Ding im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere.
Krass, habe ich gar nicht mitbekommen.
Mit DJ Duke, die bin ich da aufgetreten, genau, und Melody und Shubangi und ich glaube, der Matasten von Mario Mann und Backfischboy war noch am Start. Ja, irgendwie, zum Thema Streaming. Culturecast war eine Ansage, weil es einfach auch direkt irgendwie so eine Gegenbewegung war, quasi zur Stille. War tierisch geile Erfahrung und irgendwie, naja, danach habe ich das Gefühl, dass das Thema Streaming relativ schnell abgekühlt ist, weil die Leute halt auch gemerkt haben, dass es trotzdem, naja, also das mentale Konto auf jeden Fall jetzt so begrenzt auffüllt, würde ich mal behaupten, das emotionale.
Ja.
So irgendwie nicht so richtig rüberbringt. Und ja, die Spendenbereitschaft war geil. Ich freue mich über jeden Cent. Anzumerken ist da halt auch, dass wir da halt auch schon selber viel weiter gespendet haben. Und ja, ist jetzt irgendwie jetzt nicht zu vergleichen mit Natur, die einen halt im Zweifel 1,5 Jahre ernähren kann.
Ja, safe. Aber wo du es emotional ansprichst, wie ist es denn für dich, wenn du da spielst? Ist es ein intimerer Raum, weil weniger Leute da sind?
Schon, ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, dass der Culture Cast war ja im Astra Kulturhaus. Das ist eine, ja, jetzt sage ich nichts Falsches, 900er, 1000er Location. So, und ich habe da auch schon mal mit Audience gespielt bei WTG und Pöbel. Das ist ein irrer Laden. Und wenn du da leer stehst, ja, es war auf jeden Fall wirklich wie so ein Boxring, hell erleuchtet, umherum halt die professionellsten Kameras und die adäquaten Bediener dazu. Und irgendwie, ey, es war wild. In ihr, das erste Mal mit In ihr gespielt, es war total strange. Also ja, also absurde Situation, schön und aufregend zugleich und trotzdem halt ernüchternd.
Ja. Ah ja, bestimmt auch, weird, wenn der Club dann trotzdem irgendwie leer ist, oder?
Ja, schon. Es wurde dann, ne, mit Abstand geklatscht, doch noch, aber ist wild irgendwie, genau. Also man kann es halt gar nicht vergleichen und das hat, glaube ich, relativ schnell auch jeder gemerkt, auch der Konsument, denke ich mal.
Ja. Ja. Ich weiß, was ich dir erzählen wollte, wenn ich so an deine Mucke denke, gehört es irgendwie gefühlt für mich so ein bisschen dazu, wie zu Münsteraner Kultur, wie jetzt irgendwie das Palace oder der Kamp. Mhm. So, irgendwie assoziiere ich das auf jeden Fall so. Ich habe aber auch gehört, dass du umgezogen bist letztes Jahr, stimmt es?
Ja und nein. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wohne ich seit 2017 in Berlin.
Ach krass.
Hab zwischendurch auch nochmal ein Jahr in Osnabrück gewohnt und genau, vorher nochmal in Jena. In Leipzig habe ich nie gewohnt, um das mal zum achten Mal festzustellen. nee, genau, also Münster auf jeden Fall war für mich, ja, auch nicht mal, also wie soll man sagen, Heimatstadt, ohne dass ich da geboren war, ne, wurde so, das ist das Ding, es hat mich auf jeden Fall geprägt und es ehrt mich natürlich sehr, wenn du mich da mit dem ehrenwerten Palace und dem Haberkamp in Verbindung bringst, so, da haben wir, glaube ich, alle viel für getan, genauso, also ich genauso viel wie andere Menschen, ja, und irgendwie bin ich froh, was da passiert ist. Auf jeden Fall, das ist eine wilde Nummer. Wenn du als Kind da hingehst und dir das Konzert anguckst und irgendwann da halt mal gebucht wirst und selber die Bühne spielen darfst, alleine ist das halt irgendwie schöner Kreisschluss. So.
Ja, safe. Also ich bin selbst Jahre immer wieder nach Berlin gefahren, mein Bruder hat da gewohnt und ich bin irgendwie anfangs gefühlt alle 2 Wochen rüber und sind auf irgendwelche Veranstaltungen und zum Beispiel im Palace war Standard immer ASK. So, ob das jetzt so Konzert war, ob das jetzt irgendwie Palace Lounge war, das war irgendwie, assoziiere ich das so ein bisschen damit.
Ja, Peace an Matthew auf jeden Fall, ey, wie ich in dem aktuellen Song jetzt Katastrophe auch sage, das war immer eine große Nummer, und er hat mich da, also Matthew ist der Booker von Palace, der hat mich da halt auch immer schon früh eingebunden auf die richtigen Veranstaltungen. Und irgendwann habe ich da halt auch mal Support für Evidence gespielt. Das war auch eine geile Nummer. Oder also, ich habe selbst meine Frau quasi auf Konzerten im Palace kennengelernt. So. Also, das ist halt irgendwie alles
crazy.
Ja, echt, also gibt es endlos Geschichten zu der Bude.
Fehlen. Und wie ist dann aber Leben in Berlin jetzt gerade?
Ja, also ich bin froh, auf jeden Fall hier zu sein, und ich bin auch froh, den Lockdown oder alle Arten dieses Lockdowns hier in Berlin durchlebt zu haben, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe die Stadt sehr, das war auch noch nie anders. Ich glaube, jeder, der mich ein bisschen mehr kennt, der weiß das auch. Ich schwärme da sehr für und habe mich hier immer sehr, sehr zu Hause gefühlt. Insofern war das einfach nur eine logische Konsequenz, dass ich dann irgendwie irgendwann mal hier gelandet bin. Ich fühle sich oft so an, als ob ich ein bisschen zu spät hier gelandet bin, ne, ohne jetzt so zu wehmütig werden zu wollen, aber es ist so, ich hätte es mir auch früher vorstellen können, aber ich war wahrscheinlich einfach zu bequem und hatte zu viel zu tun, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Genau, mir geht es hier eigentlich sehr gut, würde ich behaupten. Die Stadt entlohnt auf vielen Ebenen, nervt halt auch, ist auch grau, aber ich finde, die Vorteile überwiegen.
Ja. Ja, und jetzt kommt wieder Sommer und dann sieht es ja auch wieder ganz anders aus.
Ja, absolut. Berlin im Sommer ist ein Traum, auf jeden Fall. Ja. Im Winter kann schon rough sein, aber ich weiß nicht, also wenigstens gibt es noch ein paar, solange es noch Jahreszeiten gibt, sollte man sich über sie freuen, nicht wahr?
Dann passt es doch aber auch mega gut, finde ich, bei der neuen Platte mit den ganzen Ausschnitten, die drin sind von Himmel über Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Also, auch so ein Film, der mich schon lange begleitet, aber das war auf jeden Fall mehr als Zeit. Das war wirklich mal nötig, das alles mal genau einzuweben, einzuspinnen.
Das heißt, war dann aus deiner Feder, dass ihr da noch ein bisschen was einbringt?
Also, ja, ich glaube, also der Film jetzt speziell, der kam von mir, aber das stößt ja bei Maul Loco Plus auf offene Ohren, so, das ist ja, ein großer Filmspezi, also ich bin richtig toll, was das angeht, ich kann mir nie was merken, ich frage dann immer irgendwen Begnadeten, der ein bisschen mehr weiß als ich und ich kann es mir trotzdem nicht merken und jedes Mal, wenn du den Film gucken willst, weißt du, google ich mich immer zu Tode, bis ich keinen Bock mehr habe und ich kenne mich da echt schlecht aus, aber was ich sagen will, es hat irgendwie gematcht und es hat genau wie der Titel halt auch. Also es hätte auch irgendwie ein Titel von Moloko sein können, meines Erachtens nach.
Es ja, original, wenn man halt auf vielen die Beat-Tapes denkt und so, ne?
Ja, auf jeden. Es reiht sich so ein und irgendwie das mit dem Film war so eine logische Konsequenz. Ich habe das vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren schon mal gesampelt und also in so Tracks, die sicherlich wenige Leute kennen. Und ja, ist ein unglaubliches Stück Kulturgeschichte und aktueller denn je auch, ja, in vielen Belangen. Also großes Kino, meines Erachtens nach.
Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt erst vor ein paar Wochen gesehen. Also gibt es da einen zweiten Teil von? Weil es so eigentlich eine Filmreihe, oder?
Himmel über Berlin?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also, wenn das sich das gedacht hat, das ist sehr, wann, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der 86 gedreht und 87 rausgekommen. Ja. Konnte ich mir merken, weil ich selber 86 geboren bin. Ich fand es interessant, weil auch natürlich er zu einem sehr spannenden Zeitpunkt nach Berlin zurückgegangen ist. Eine Stadt, die er aus seiner Jugend halt schon kannte und das halt zum richtigen Zeitpunkt porträtiert hat, meines Erachtens nach, mit einer unglaublichen Feinfühligkeit. So, das ist krasse Bilder, krasse Sätze, krasse Schauspieler und ja, Sound auch.
Ja, safe. Ja. Ja, ich habe den Film gesehen noch, bevor ich deine Platte gehört habe oder eure Platte gehört habe. Mhm. Und ist ja alles sehr, sehr krass atmosphärisch auch. Und konnte mir aber noch nicht so krass, so gut vorstellen, wie man das einbinden kann quasi. Und im Ende ist aber echt richtig gutes Handwerk, wie die eingebaut sind, finde ich.
Ja, das geht auf Molokos Nacken, ey. Auf jeden Fall. Also wir haben uns da wirklich immer Sachen hin und her geschoben so und jeder hat genau das getan, was er am besten kann und ja, das war, wir hatten noch ein paar mehr, die Entscheidung, welche wohin gehörten, die hat er dann gefällt. Ich hatte ja mein Beatpicking und mein, ja, ungefähr das Konzept des Albums ungefähr vor Augen so und ja, da haben wir uns auf jeden Fall sehr gut ergänzt, bin auf jeden Fall sehr glücklich drüber.
Stark. Als ich das erste, oder als ich gehört habe, dass ihr beide eine Platte macht, muss ich gestehen, war ich erst ein bisschen, mein erster Gedanke, ich kann mir das schwer vorstellen und dann dachte ich aber, ey doch, es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge so. Und eigentlich habt ihr ja auch, oder was heißt ihr, du und Molokos guter Freund Dilemma, ja auch eigentlich schon eine recht lange musikalische Geschichte so, ne?
Ja, genau, also so ganz ausgeschlossen hat sich das sicherlich nie. Der hat mich ja auch damals schon auf den Eisernen Besen 2 mit draufgeholt so, was glaube ich, weiß gar nicht, ob das, im Zweifel war das sogar, glaube ich, meine erste Vinylbeteiligung. Ich weiß gar nicht, der Besen müsste von 11 oder 12 sein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ja erst 14 die Classic gemacht. Insofern, genau, wir kennen uns auch schon ein bisschen, haben teils gemeinsame Bekannte in Leipzig, auch schon länger. Und genau, also hat sich nie ausgeschlossen. Der hatte halt auch natürlich immer viel zu tun. Ich dann auch vermehrt. Wir haben uns auf Jams wieder gesehen und wohnen nicht so ewig weit auseinander. Und deswegen hat sich das irgendwie so angeboten. Kann sein, dass ich ein bisschen drauf angelegt habe. Ich weiß nicht, wollte mir einfach ein paar Sachen auch mitnehmen und ja, bin da auch sehr dran gewachsen, ne? Merke ich auch schon beim Schreiben gemerkt, weil man schwankt halt immer so ein bisschen zwischen Druck und Anspruch und Selbstbewusstsein und keine Ahnung, das ist so, ich habe mir auf jeden Fall noch nie so eine Platte gemacht, wie bei der Scheibe irgendwie, um der ganzen Sache gerecht zu werden auch, ne? Das liegt sicherlich auch an seinem Charisma so ein bisschen.
Wie kommt es denn dann? Also ich glaube eigentlich, das ist sogar die zweite Platte ja schon in der Art, aber wie kommt es denn, dass Moloko versus AZDMSK?
Das war bei der Desveta-Platte, die du angesprochen hast, auch schon so. Also ich glaube, das ist einfach eine stilistische Sache. Das ist ja eh, okay. Also bei dem ja wirklich sein ganzes Oeuvre ja so wie aus einem Guss, so hat man das Gefühl. Und genauso wie die Mini-Statue, die quasi mit den Actionfiguren korreliert, Und genau, also ich bin da sehr dankbar, da mich ja in gewisser Weise auch einzureihen. Was es nicht weniger zu einer Art zu dem Platte macht, so, das ist ja das Witzige daran. Ich glaube, das wolltest du ja ansprechen. Das ist ja wirklich, ich glaube, manche Leute haben was anderes, also denken an etwas anderes, wenn sie die beiden Namen auf einer Platte wähnen. Ne? Und das ist irgendwie, und trotzdem ist es, fühlt es sich normal an.
Ja, also es funktioniert super, finde ich. Und also ich finde es brillant, zum Beispiel der Beat-Switch auf Komme, was solle. Mhm. Zwischendurch, der reißt nochmal raus, dann kommst du da nochmal drauf mit dem Flow und irgendwie harmoniert es sehr gut.
Korrekt, freut mich, Alter, ja, auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gerätselt über den Titel. Mhm. Und du hattest auch irgendwann mal gepostet, dass es aus Nietzsches Kapitel, warum ich so weise bin, ist, ne?
Ja, genau, aus dem letzten Buch, ja, genau.
Und ich habe mir das Kapitel durchgelesen und habe ein bisschen gerätselt und dann musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Ja.
Weil ich habe so ein paar Anhaltspunkte so. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das alles so jetzt zutrifft, wie ich mir das so ein bisschen gedacht habe.
Ja, ich schieß los. Das ist interessant. Echt gut.
Okay, pass auf. Das Erste, was ich irgendwie so im Kopf hatte, ist dieses Bild. Auch genau in dem Kapitel, wo es um 6000 Fuß über Bayreuth, wo es dieses Zitat gibt, der einfach Flügel bekommt. Quasi, und das fand ich, passt sehr gut zu dem Bild aus Himmel über Berlin.
Mhm, mhm. Oh, krass. Gleichzeitig, den habe ich noch gar nicht gesehen.
Und dann war ich so, okay, das passt aber zu dem Film, aber ja, der Text ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Und da ist es aber, passt aber auch ganz schön, weil es so eine Idee hat von, man fliegt über allem, was auch wieder da so reinpasst. Man fliegt, man ist Beobachter, kann aber nicht so ganz teilhaben dabei. Und dann gab es ein Zitat, was ich noch sehr, sehr krass fand. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das war, meine Erfahrungen geben mir ein Anrecht auf Misstrauen, überhaupt hinsichtlich der sogenannten selbstlosen Triebe, der gesamten zu Rat und Tat bereiten Nächstenliebe. Und da habe ich auch so ein bisschen dran gedacht an die Songs, zum Beispiel auch den Song Drei Knoten, als auch an 6000 Fuß, weil es auch so ein bisschen biografisch geschrieben ist und du auch so ein bisschen in kurzen, also zum einen finde ich beide Songs relativ biografisch und auch von absolut. Der Art, wie es geschrieben ist, kurze Satzteile, prägnant und wie gesagt, ich habe da aber einfach wahnsinnig viel reininterpretiert.
Ja, vernünftig. Also ist ja erstmal nichts Falsches dran. Ist auch für mich interessant zu sehen, logischerweise, welchen Gliedschluss du da siehst. Das mit der Perspektive von dem Engel und den Filmzitaten finde ich ein super Verweis. Der ist mir noch ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Ich finde, das hat Fakt. So das ist gut gepasst einfach.
Ja, ist interessant, weil die schauen sich das ja auch von oben an. So, das hatte ich, die Parallele ist mir neu. Aber geil.
Ja, und auch das bei Katastrophe zum Beispiel, bei dem Song. Man hat einen Schaffensdrang und so weiter oder auch generell momentan im letzten Jahr, man beobachtet ganz viel und ist aber so der stille Beobachter und kann aber nicht eingreifen.
Ja, true. Aber habe ich auch noch nicht gesehen, die Ebene. Finde ich gut. Deswegen, du siehst, es lohnt sich immer, wild zu interpretieren und dann drüber zu sprechen. Ja, ist abgefahren. Nee, hatte ich auch so noch nicht gesehen. Ich bin total froh, dass ich relativ intuitiv kurze, prägnante Worte zu dieser misslichen Lage gefunden habe, was so den Song angeht, weißt du? Es ist halt so, also Katastrophe. Es ist halt so, bei Drei Knoten war es, wie du schon selbst sagst, genau, stark autobiografisch und ich hätte nicht gedacht, dass ich, obwohl ich ja immer in dieser Kiste wühle, wenn man so möchte, nochmal einen anderen Zugang dazu finde, so, weißt du, und halt irgendwie einen viel intuitiveren und auch, ich sag, ne, ich schreibe den Text, der noch fehlte, so, fertig, so, der kürzeste Weg, so, und ja, irgendwie hat die Platte auf jeden Fall was Aphoristisches, auf jeden Fall. Also so habe ich es immer genossen, bei anderen Leuten zu lesen, kurz und prägnant. Und das ist vollkommen egal, ob es ein 12er ist, ein 24er, ein 40er oder zwei 16er plus Hook.
So. Ja. Und was ist denn jetzt dein Gedanke hinter dem Titel gewesen?
Also den Moment, wo das Ding zu mir gekommen ist, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte den Titel irgendwie im Hinterkopf, also ich hatte dieses Bild im Hinterkopf, wie er das beschreibt, warum er so gut, also ne, warum er sozusagen so bei klarem Verstand ist, weil er gute Luft atmet, ja. Und der Nietzsche hat viele Bezüge halt von wegen eine klare Luft, eine Gebirgsluft, eine Luft der Kälte, und man kann sich in ihr erkälten, wenn man nicht aufpasst, und es hat ja immer sehr bildlich gesprochen so, und deswegen ist mir das Bild, glaube ich, nicht aus dem Kopf gegangen bezüglich Wagner, der halt einfach bei seinen ersten Festspielen dort einfach so ein Tamtam gemacht hat, so pompös wurde und so reichsdeutsch in gewisser Weise, wie Nietzsche das beschreibt, dass ja. Genau, unser guter Freund da zu viel bekommen hat und weggerannt ist und sich um diese von ihm bis vor kurzem noch verehrte Kultur sehr geschämt hat. Und das ist so ein Moment, den ich, was das Deutsche angeht, in dieser Kulturlandschaft oder, keine Ahnung, andersrum, was die Kultur in diesem Deutschland angeht, ja, das habe ich halt auch irgendwie oft empfunden. Also das ist so, die, ne, also ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, jeder macht da seine eigenen Grenzen und spricht halt dem einen oder der einen Kultur zu und dem anderen was ab. Ich finde, es wird schon arg viel geheuchelt auf allen Ebenen auch.
Ich habe den Song, also den 6000 Fuß über Bayreuth, habe ich das erste Mal gehört, auch bei dem Culturecast, den wir eben schon angesprochen haben. Mhm. Da war es aber noch unter einem anderen Beat.
Ja, über, genau. Ich hab, über einem anderen Beat. Ist witzig, dass du sagst. Ich komme ja gerade von der Probe von Robert Smith, und der hat einfach was gejuggelt so. Und der Text, daran sieht man, der Text war relativ alt schon. Also guck, wann war Culturecast? War im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, oder Anfang März.
Ja, also ich glaube im März.
Also auf jeden Fall Anfang des Lockdowns. Genau, und der war Anfang März, ne, glaube ich, irgendwie so Ende Februar. Naja, auf jeden Fall, ja, ist geil, dass du es sagst. Ist mir auch erst dann aufgefallen, also ist mir dann jetzt letztens bei der Rezeption nochmal aufgefallen, dass ich den Text schon so lange rumliegen hatte. Habe ich auch, glaube ich, über einen anderen Beat geschrieben, und es macht die Sache dann einfacher, wenn man vor so einem Brett von Malocco sitzt, wenn man vielleicht schon was parat hat, was einem die Richtung weist, dann genau, ist man nicht ganz so klein mit Hut, wenn man versucht, über so einen Brecher zu schreiben. Das ist mir ein, zweimal passiert auf der Platte. Auf jeden Fall, dass ich mich dann auf überruhigere Beats zurückgezogen habe und was geschrieben habe, um dann wieder auf Malocco zu performen, so interessanterweise.
Krass. Ja, und ich fand aber vor allem dann hat es in meiner Interpretation wieder super gepasst mit Himmel über Berlin, mit den Engeln und so weiter, weil es auch sehr atmosphärisch ist. Und der Beat das auch noch so ein bisschen mitbringt, weißt du? Und dann, nee, wobei, ich glaube, da ist gar kein Einspieler drin, aber zumindest so vom Feeling her hatte ich das so ein bisschen drinne.
Ja, in dem Titeltrack nicht, aber halt wirklich drumherum, ne? Also es werden quasi immer wieder irgendwie so Querverweise gezogen, und wie gesagt, wir hätten da noch ein paar mehr nehmen können. Das ist diese wunderbare Szene am Potsdamer Platz, wo der alte Mann sich versucht zu erinnern und immer nur sagt, ich kann den Potsdamer Platz nicht finden.
Ja, genau.
Und ich höre erst auf, wenn ich ihn gefunden habe. Es ist halt auch, Mann, Alter, wie oft bin ich über diesen scheiß Platz gerannt und konnte mich auch nicht mehr orientieren. Ich wusste, sobald ich da drauf stand, wusste ich nicht mehr, wo Norden war. Jetzt passiert mir das nicht mehr so häufig, aber es ist ja, jeder weiß, dass es unglaublich hässlich und kein Vergleich zu von vor 100 Jahren ist. Ne, also der Platz hatte mal auf jeden Fall mehr Charakter. Und gut, dass woran es gelegen hat, dass der da nicht mehr steht, das weiß man ja, wenn man in die richtigen Bücher guckt.
Ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist, was hattest du denn für eine Inspiration hinter dem Song Front?
Naja, dass mir halt oft genug das Abendessen hochgekommen ist, wenn ich die Nachrichten geguckt habe. Okay. Ich weiß nicht, ist natürlich immer so ein Ding, so ein Thema, plakativ darzustellen. Aber da ich, glaube ich, so ein bisschen den Rock'n'Roll-Ansatz und den Cover-Ansatz vom Einheitsfrontlied hatte, was ich da so ein bisschen verwurstelt habe, war der Einstieg irgendwie einfacher. So, aber klar, das ist also die Seenotrettung und das Sterben im Mittelmeer ist durchaus etwas, was mich ja begleitet. Aber, also, keine Ahnung, ich bin halt empathischer Mensch, ich kann mich davor halt nicht schützen, was auch nicht immer geil ist. So. Und Ja, aber natürlich, klar, beschäftigt mich und muss halt auch einfach eine Öffentlichkeit, also braucht halt Aufmerksamkeit. So.
Ja, safe, das auf jeden Fall. Und dann auch so eine Zeile da drauf wie ein Haufen Bestler in Endzeit.
Ja, ja, genau.
Die sehr also, nice ist, ja. Wo man sich hier über sehr, sehr krasse oder über Sachen sehr, sehr krass aufregt, die natürlich auch scheiße sind. Mhm. Aber trotzdem man so das Bild für das große Ganze irgendwie verliert, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl.
Ja, absolut. Also absolut. Also ob da sind wir ganz schnell in Bayreuth oder sind wir halt, ne, also sehe ich ganz genauso. Die Westline Endzeit halt, so Humans of Late Capitalism halt. Ne? Ja. Jeder kennt ihn mit der Treuhand am Hantieren in dem Trenchcoat und dem Samsonite-Koffer in der E-Klasse. am Zoologischen Garten 1990. Diese ja. Art von Mensch, ne? Also ich male mir da halt immer so Bilder aus, um mal halt meinen Gegner irgendwie zu mehr zu fokussieren zu können. Aber ja, irgendwie ist diese ganze Ungleichheit ja hat ja Gründe, ne? Also sozusagen im Inneren wie im Äußeren so und an den Grenzen, logischerweise.
Ja. Fandest du, das hatte alles irgendwie auch nochmal, man hat das Ganze über die letzten Jahre auch nochmal krasser wahrgenommen? Oder findest du irgendwie durch Pandemie und dies, das, hat man eher so ein bisschen den Blick verloren für solche Dinge?
Ja, ich meine, sicherlich, ne? Also ich glaube, dass natürlich viele Nachrichten, gute wie schlechte, von Corona komplett überlagert worden sind, logischerweise. Also es ist ja fast wie irgendwelche unliebsamen Gesetze kurz vor der Sommerpause zu beschließen oder kurz danach, wo alle pennen, die im Parlament und draußen. Und ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wird nicht besser so und ja, das ist so der Status quo.
Ja, safe. Was da auch mit reinspielt und das war eigentlich so für mich tatsächlich der Song, der mich am meisten gecatcht hat, das hatten wir schon, war Katastrophe. Mhm. Vor allem dann mit so Sätzen wie Scheiße, ja, wir fühlen uns systemrelevant. Oder auch die Anspielung an Maceo mit dem Palace und so weiter. Wie wichtig schätzt du denn die Arbeit von KünstlerInnen und Kulturschaffenden ein?
Ja, also Dr. Motto hat das, glaube ich, als Menschenrecht jetzt irgendwie, ne, angeprangert, oder also ja. Ist sozusagen andersrum angeprangert, dass es in diese Charta gehört. Sehe ich ganz genauso, ist alles, was wir haben. Also alles, was der Mensch hat, neben Fressen und Schlafen. So. Und ja. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es gibt halt viele Verwirrte, die ein Leben führen ohne diesen Beitrag. Aber ich weiß auch nicht, ob es denen dann besser geht oder schlechter, spielt ja auch keine Rolle. Aber meines Erachtens nach ist es die einzige Möglichkeit, ja, sich zu fühlen, den irgendwie auch mal, ne, heiß und kalt und langsam und schnell zu erleben und irgendwie das Gemeinsame halt vor allen Dingen auch, ne? Also so die Herdentier-Mentalität, die der Mensch ja durchaus besitzt, auch so. Es ist ja komplett. Irgendwie, sonst wäre er ja nicht so am Ende, wenn er irgendwie alleine in einem Erdloch aufwächst. So. Genau, also ich sehe da auf jeden Fall eine große, große, große Relevanz. Wenn man sich die ganze Menschheitsgeschichte so anguckt, ist das alles, was uns bleibt. So, also tanzen, ne? Aber wir haben es ja schon verlernt. Gibt da durchaus andere Menschen in anderen Erdteilen, die das uns dann vormachen. Müssen uns an der Hand nehmen und uns zeigen, wie das geht. Und ja, ey, solange wir noch irgendwie zusammenkommen können und ein gerades Wort sprechen können und damit irgendwie uns ausdrücken können, so, dann ja, dann macht die Bühnen auf. Ich will auch gerne wieder ins Theater.
Ja, safe. Aber ich finde es so krass, dass so am Anfang habe ich das sehr, sehr für verständlich erachtet. Es ist klar, ey, du brauchst, an erster Stelle steht irgendwie Essen, Trinken, Obdach und so weiter. Und das wird irgendwie als systemrelevant betrachtet. Und Kultur, da merkt man das Bedürfnis immer mehr mit der Zeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich finde, dieses Bedürfnis danach wird immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und deswegen fand ich es so krass, dass am Anfang die Aufmerksamkeit gefühlt viel größer auf Kultur war, wie eben Streaming und so weiter, als es irgendwie jetzt ist, wo es ja gefühlt eigentlich noch, also für mich persönlich zumindest, noch viel notwendiger ist als noch letztes Jahr.
Sicherlich. Und das Blöde ist ja, es war vorher ja auch schon notwendig, irgendwie was zu ändern oder keine Ahnung. Es war ja immer, also es gibt viele, viele Clubs und AZs, die vorher schon echt notleidend waren so und davon gelebt haben, dass da nur Leute gearbeitet haben, die halt kein Geld für ihre Arbeit erhalten haben. Für die Sache so. Und das wird ja nicht besser, vor allen Dingen nicht, wenn die Miete zahlen müssen. Ne? Kein Mensch diskutiert einen Mietenstopp. So. Es ist ja schwachsinnig. Also die Leute, die das Glück haben, irgendwas zu besitzen und es vermieten können, können weiter durchziehen, obwohl jeder Mensch weiß, dass die Menschen, die da drin wohnen, keine Arbeit haben. Das ist schwachsinnig. Also es ist einfach, ist einfach nicht zu Ende gedacht. So. Insofern, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Bundestagswahl, ne? Das ist auch ein leidiges Thema, aber wir leben halt in diesem Mäusekäfig und ich meine, das tut nicht weh, wenn man da dran teilnimmt.
Ne? Nee. Aber dann fand ich so krass und das, ich habe tatsächlich so ein bisschen, als ich den Song gehört habe, so eine Wut auch verspürt, so ein bisschen. Wenn ich so daran denke, dass ich erst dachte, okay, gut, es ist halt auch schwierig, irgendwie auf Dauer Läden zu finanzieren und das, dass mich dann dabei ertappt habe, was für ein dummer Gedanke das ist, weil eigentlich ist es ja nicht so, wenn man irgendwie Milliarden in Automobilindustrie stecken kann und die dann quasi Millionengewinne ausschütten und das Kino um die Ecke, das Kleine, aber dicht machen muss. So.
Ja, die Entscheidungen sind halt also auf mehr in mehrfacher Hinsicht sehr irrational. So, also ne, das wird ja jeder anders definieren, was jetzt so rational ist, ob das jetzt ein steigendes Bruttoinlandsprodukt ist und ob das jetzt sozusagen notwendiger ist als faire Löhne oder was weiß ich, das bewertet jeder ja anders. Aber ich sehe das so, dass die soziale Frage auf jeden Fall seit über 100 Jahren auf die verschissene Tagesordnung gehört. Und keine Ahnung. Also mich bewegt das halt so. Und ich kenne auch viele, die das bewegt. Und wir sind auch ein paar. Wie du schon sagst, Leute haben ihre Prioritäten. Und man merkt halt, wo der Wind hierher weht, so, ne? Ist halt, sinnlose Lagerarbeit, die irgendeinem Konsumfeeling so quasi entgegenkommen und sich da aufopfern unter Mindestlohn in der Logistikbranche für kurzlebige Konsumgüter, die mal kurz deinen Endorphinspiegel steigen lassen. Schwachsinnig.
Also es ist ungefähr ist zwei abgefahren. Stunden.
Ja, ey, genau, wenn es das dann ist, genau. Also es ist halt, kann sich keiner von freisprechen, glaube ich, mal diesen Klick gemacht zu haben, aber das Ding ist, was da passiert und wie man dann quasi auch sein Leben damit verbringen kann, dass das zwischendurch wirklich eine Freizeitbeschäftigung ist, also shoppen jetzt, dann weiß man, wie es um den Menschen steht, nicht wahr? Also ist schon leicht zu ködern auch, ne? Ist schon leicht zu ködern. Ich habe auf jeden Fall das Glück gehabt, dass mein Kopf es mir wirklich ermöglicht hat, dass ich wieder mehr lese in der Lockdown-Zeit. Und das muss ich echt sagen, ich frage mich, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Das ist ganz komisch. Ich war nicht shoppen, aber es ist echt, man kann halt die Zeit mit so vielen Sachen irgendwie verschwenden. Und die Leute gehen wirklich los und geben ihr schwer verdientes Geld aus, um halt Schwachsinn zu kaufen. Und Schwachsinn ist halt wieder dann Definitionssache, aber gut, du weißt, was ich meine.
Es geht ja um Konsum im Generellen so, weißt du?
Ja, naja,
richtig. Diese kurze richtig. Befriedigung. Ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen, weil ich bin dann auch teilweise, dass ich mir denke, okay, krass, jetzt irgendwie mir was Neues zu legen, zu holen, das erhöht irgendwie kurz den Endorphinspiegel, aber
kenne ich auch, also kennt jeder, glaube ich.
Ja, genau. Jeder, klar. Ja. So spätestens nach einem Tag ist es halt leider wieder vorbei und man guckt dann irgendwie nur noch so ein bisschen Trübsal rein und reflektiert es und merkt dann aber auch, also oft, was es eigentlich dass es das Effekt nicht so groß war, wie er hätte sein sollen eigentlich mit anderen Sachen.
Genau, und umso früher man das sozusagen fühlt und reflektiert und umso stärker die Emotion ist, desto mehr geht das halt in Fleisch und Blut über und irgendwann überfällt dich halt dieses Gefühl mal und das ist auch nicht schlimm und so, weißt du, man muss sich ja dafür nicht schämen, aber dann kauft man halt aufgrund seiner Lebenserfahrung halt einfach nur noch geile Sachen. So mehr mehrwertige, weißt du, also die einfach einen längeren und geileren Mehrwert haben, so, weißt du, und investiert halt, also so gesehen, ne, also versteh mich nicht falsch, die Investition in eine Flasche Maria Kron kann auch manchmal sehr wertvoll sein, aber es ist halt, was soll ich sagen, also ich habe mir von der Soforthilfe halt ein geiles Neumann-Mikrofon gekauft und es hat sich gelohnt, so, meines Erachtens nach, so.
Das heißt, da sind jetzt auch sogar Teile oft von der Platte drauf.
Nee, auf jeden entstanden. Fall, genau. Also das war mir ein Anliegen, weil ich, wenn ich mich da irgendwie stimmlich ausprobieren will und ich habe sehr, sehr viele verschiedene Ansätze von Recording auf der Platte gehabt, so. Also habe ich jetzt auch nochmal retrospektiv quasi wahrgenommen, so als ich die Platte mal gehört habe. Die Platten sind ja da, durften sie schon auflegen, auf jeden Fall, hört sich fantastisch an. Und genau, das Mikrofon gibt mir halt einfach eine viel größere Range. So, und ich wollte das schon immer, live habe ich das immer machen können, auch mit dem SM58, aber es ist halt schon geil, das auf anderen Ebenen im Studio halt irgendwie für sich neu zu entdecken. So, und da gibt halt einem so ein Mikrofon halt viel mehr Möglichkeiten für. Insofern war das, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Ja, safe, ey. Machst du denn Home Recording?
Nee, nicht wirklich. Also ich teile mir mit Pavel einen Raum. Pöbel nimmt um die Ecke noch auf, der Johnny Platzpatron ist am Start, Obis, also echt eine witzige Clique so, da genau hinten Richtung so Rummelsburger Bucht raus, irgendwo am Ende der Welt vom Ostkreuz aus gesehen. Genau, und das ist halt eigentlich das ist eine ganz angenehme Geschichte. Ich bin irgendwie zu schüchtern, um zu Hause rumzuschreien. Ich bin da irgendwie zu harmoniebedürftig für. Ich schaff das nicht. Also ich denke immer an meine Nachbarn, wenn ich aufnehme, wenn ich zu laut bin.
Fühl ich. Aber ist ja auf der anderen Seite auch noch super gut, weil man ja dann auch so ein bisschen seinen Workspace hat, weißt du? Und auf der anderen Seite seinen privaten Raum, wenn man dann zu Hause ist.
Ja, voll. Also ich finde das absolut sinnvoll, das zu trennen. Und trotzdem würde ich mich freuen, wenn ich mich manchmal ein bisschen locker machen würde. So. Irgendwie, also, weißt du, es könnte so einfach sein. Kenn viele Leute, Morlock Dilemma nimmt in seinem Wohnzimmer auf so und guckt dir die Plattensammlung an. Ne? So schlimm kann es nicht gewesen sein. Also es ist halt, du kannst dich da schon auf ein paar Quadratmetern extrem gut professionalisieren. Das ist ja alles möglich heutzutage. Und dann wird der eine oder andere auch jetzt schreien, dass es nicht an dem Mic liegt, sondern quasi halt auch an natürlich den technischen Fähigkeiten des Mischers und so weiter und so fort. Und gibt's ja Plugins auch ohne Ende, keine Ahnung. Mir war das Mikrofon lieber, weil es irgendwie so ein analoger Ansatz quasi von dem, was ich erreichen will, ist irgendwie. Und der Rest, den kann man dann immer noch vermischen oder mischen.
Ja, und es geht ja alles irgendwie auch Hand in Hand. Und ich glaube, auf da jeden. Ist auch das auf Feeling, jeden. Was man hat beim Kunst machen, auf jeden Fall ein wichtiges Ding, weil wenn du dich sehr wohl fühlst damit, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall, das ist ja genau der Punkt, warum ich dann merke, dass ich zu Hause voll gehemmt bin, wenn ich versuche, irgendwie meine Stimme auszuprobieren und ich merke so, ich denke an meine Nachbarin, dass die dort nicht hört, weil entweder mir der Inhalt zu intim ist oder es einfach zu laut ist und die nicht rüberkommen soll, wenn ich gerade einen Joint angemacht habe, so. Also nicht, dass in Berlin jemand was gegen Kiffen hätte, aber es ist so, du weißt, was ich meine, es ist so, ich bin da wirklich zu harmoniebedürftig für, so, ich schaff das nicht. Insofern, ich brauche auch immer noch diesen schalldichten Keller, wo ich mich mal 12 Stunden zurückziehen kann, wo ich rumschreien kann. Ich glaube, Proberaum habe ich nicht. Ich bin froh, dass ich dieses Studio habe. Will mich nicht beschweren, aber ja, ich glaube, der Raum könnte nicht groß genug sein und schön gedämmt und so weiter und so fort. Der muss geil klingen und dann stellst du das Mikro einfach in die Mitte und tanzt mal im Kreis.
Ja, aber auch sehr nice, dass du, wie du eben schon gesagt hast, die Zeit gefunden hast, mehr zu lesen.
Ja, das ist komisch, ja einfach, ne?
Mega viel wert.
Ist mega viel wert, auf jeden Fall. Ich konnte mich halt echt lange nicht konzentrieren für eine längere Zeit. Ja, und irgendwie kann ich das jetzt. Ich weiß nicht. irgendwie irgendwann ist dieser Bann gebrochen. Also ich kann morgens und abends am besten lesen, habe ich festgestellt. Also kurz vorm Schlafen und kurz nach dem Aufwachen. Da bleibt am meisten hängen und dann beglückt es mich auch am meisten, weißt du, weil es also kommt ja immer drauf an, ob es jetzt schwermütig ist oder doch irgendwie erhellend oder beides. genau, also ich habe da echt große Freude dran. Ich frage mich wirklich im Nachhinein, warum ich das gute 10 Jahre sehr vernachlässigt habe. So. Weiß ich nicht, vielleicht war es auch diese Wende von analog auf digital. Ne? Also bin großer analoger Fan, aber irgendwie sind wir ja auch Kinder, die noch ohne Handys aufgewachsen sind, aber halt auch alles mitbekommen haben, was danach kam. So, weißt du? Ist so eine komische Verbindung irgendwie.
Komplett, aber ich habe tatsächlich so genau das genaue Gegenteil erfahren, weil ich irgendwie letztes Jahr im März in Homeoffice gegangen bin quasi und seitdem und ich irgendwie eine sehr, sehr toxische Arbeitsmoral habe und das in meinem Job halt so ist, dass du dann halt 10, 12 Stunden am Tag am PC hockst oder vorm Bildschirm und vor allem durch so Internetinhalte sehr, sehr schnell sehr, sehr viele kleine Häppchen konsumierst. Und ich natürlich deswegen eine sehr lange Zeit brauche, mich umzugewöhnen, einen langen Text zu lesen. Und das ist aber auch eigentlich eine sehr erschreckende Realisierung.
Das passiert ja auf vielen Ebenen und das wird bei mir auch auf jeden Fall mit ein Grund gewesen sein. Das auf jeden Fall. Also andere Seite, ne? Und die andere Seite ist halt eben meine innere Unruhe, so die ich dann erst durch, keine Ahnung, Medikation im Sinne von Cannabis in den Griff gekriegt habe oder halt was, ne? Sozusagen, das führt dann dazu, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, dass ich runterkomme, so dass ich mal chillen kann, ohne dass mir der Kopf platzt. Das ist schon nicht unwichtig, so auf jeden Fall. Also.
Wie ist denn für dich dann digital Promo machen? Über Kanäle wie zum Beispiel Insta?
Ja, kann ich mich ja, mittlerweile bin ich da mittendrin. So, und hätte mich das vor 2 Jahren gefragt, wäre die Antwort sicherlich anders ausgefallen. ist total normal geworden und Leute, die mich kennen, wissen auch, wie lange ich damit gehadert habe, eine MySpace-Seite zu machen, danach eine Facebook-Seite zu machen und danach eine Instagram-Seite zu machen, weil ich halt immer noch kein Smartphone besitze und es ja wirklich App-only quasi benutzerfreundlich ist. Und ja, keine Ahnung, dann hat mir mein Schwiegervater ein iPad geschenkt und selbst das lag, ey, vielleicht sogar ein geschlagenes Jahr im Schrank so und irgendwie war es mir dann schon fast unangenehm, dieses teure, tolle, glänzende Gerät da versauern zu lassen. Ich habe es gemacht und logischerweise ist es mega geil. Keine Frage, Graffiti-mäßig, History-mäßig, Promo-mäßig, ist auf allen Ebenen Fluch und Segen. Ist irgendwie eine krasse Dynamik heutzutage. Also, ich weiß nicht, Insta ist schon sehr präsent, logischerweise. Ich habe es angesprochen, Graffiti-mäßig ist es ja auch echt ein großes Ding. Fluch und Segen, so zu 100% könnte man echt wahrscheinlich Doktorarbeiten drüber verfassen. Was
gibt es auch bestimmt Doktorarbeiten en masse drüber, so was es mit der Psyche macht.
Ja, ist wild, Alter, ist wild, auf jeden Fall. Dieses Phishing for Likes und keine Ahnung, womit hat das denn, ich meine, jahrelang war das ja auch normal von denen, dieses Like für Like, Follow für Follow. Es hat mich von Anfang an echt übelst angekotzt und ich habe es auch nie gemacht. Ist völliger Schwachsinn. Ich säubere meine Timeline so regelmäßig, dass da bloß nur Stuff drin bleibt, der mich interessiert. Und trotzdem muss man gucken, dass man außerhalb der Bubble noch fischt. Ne? Das ist halt super interessant und spannend. Und man sollte zusehen, dass man kein zu großes Paralleluniversum aufmacht. Ist schwierig, wenn du Künstler bist und diese Plattform brauchst, um Scheiße zu verkaufen.
Weißt ja, vor allem, wenn ja dann irgendwie alles andere, was jetzt nicht digital ist, krass wegfällt, ne?
Genau, genau. Also, Platten ist geil. Ich finde es mega schön, dass das so ein Hype, wenn man so möchte, auch immer noch ist. Also, wir verkaufen gut. Safe. Bin total froh. Und der Kreis von Vinyl-Enthusiasten wird immer größer, meines Erachtens nach. Ist eigentlich fast ganz gut, dass der Hype, der mal einer genannt worden ist, eigentlich schon wieder abgeebbt ist, aber es bleiben auf jeden Fall ziemlich viele Hard Knocks über, habe ich das Gefühl. Und das Thema wird nicht kleiner so, weißt du, die Leute haben Bock auf ein geiles Produkt Und genau, also ist das Einzige, was zählt. Konzerte fallen weg. Du musst diese Quartalsabrechnung erhalten. Und ich habe selbst von der GEMA jetzt ohne Konzerte nochmal Geld bekommen. Also ich bin, bereue nichts. Ich bin froh, so weißt du. Es war wie quasi ein Stückchen Soforthilfe so von Musik oder Auflagen, die ich halt eh gemacht habe. Die liegen rum. Und nur weil ich mich da angemeldet habe, kriege ich halt Geld. Ist so gut.
Ja, das ist fett. Aber da finde ich auch, wenn wir beim Thema Vinyls sind, so krass, dass ja, also ich habe das Gefühl, es gab diesen krassen Hype, viele haben sich Vinyls gekauft, teilweise ja auch irgendwelche Leute, ohne jetzt irgendwie einen Plattenspieler zu haben, weil es halt einfach...
Ja, oder halt Flair hat auch sein Album wieder auf Platte rausgebracht, weil Sony oder Universal, schieß mich tot, gesagt hat, das ist jetzt en vogue. So,
weißt ja, du, wobei also ich glaube...
Haben die Presswerke verstopft, so, nichts anderes.
Klar, safe. Und, aber ich glaube, wenn jetzt Leute da eine Platte kaufen, dann werden das Leute sein, die auf jeden Fall einen anderen Wert darin sehen, das nochmal physisch da zu haben. So eine Wertschätzung, weißt du?
Ja, sicherlich. Und ich glaube, sie haben auch, aber was mich jetzt angeht, schon gelernt, dass sich das auf jeden Fall lohnt, die Platte von A bis Z halt durchzuhören. Das ist halt, es ist auch viel, viel mehr aufs Produkt gemünzt seit bis das Leben applaudiert, würde ich behaupten. Das habe ich ja, also ist ja nicht ohne Grund. So, ich, jeder Track, jede Position quasi ist von mir erdacht. Also teilweise bevor der Song halt steht. So, das ist halt mir super wichtig, womit, es ist auch einfach ein anderes Hörgefühl, womit hört die Platte auf, danach rollt sich's aus oder du drehst halt um. Das heißt, du hast eine Pause und womit fängt dann die B-Seite an? Was erwartest du? Ja. Was kannst du erwarten? Womit kannst du überraschen? Das sind alles Momente, die halt bei der Platte unglaublich geil zu konsumieren sind und deswegen halt auch geil vorher zu erbauen sind. Das ist geil.
Ja, es hat halt noch so ein konzeptionelles Gefühl, ne?
Voll. Also das, darum macht man ein Album. Und deswegen haben auch ganz viele Rapper, die sich Rapper schimpfen, kein Album, weil sie dieses, wissen gar nicht, worüber wir jetzt geredet haben.
Wie stehst du denn dann so zu digitalem Musikstreaming, so im Generellen?
Naja, geht ja nicht anders. Also CDs halte ich für nichtig mittlerweile. Es ist
ja,
halt,
ist auch ist. So.
Also man kann es machen, um den Leuten gerecht zu werden, die das halt feiern. Finde ich cool so, im Auto oder was weiß ich was. Aber ansonsten kann man sich drüber unterhalten, warum jetzt der Spotify-Chef so reich ist und ich nicht. Keine Ahnung. Ist super wichtig geworden, die Leute nutzen es. Ich habe selber jetzt ein Konto seit einem Jahr und ich genieße es, weil ich einfach auch, wenn man richtig sucht und es richtig benutzt, in Anführungsstrichen richtig, dann kann man schon seinen musikalischen Horizont auch durch Spotify erweitern, meines Erachtens nach. Und man findet natürlich auch alte Classics und es ist unglaublich bequem. Ja. Aber ja, man sollte nie aus den Augen verlieren, das immer wieder neu zu bewerten und zu reflektieren.
Hat es dir denn oder hast du das Gefühl, es hat dir denn geholfen über das letzte Jahr, wenn du sagst, du hast von der GEMA Kohle bekommen, weil Streaming ist, da müssen wir nicht groß drüber reden, ist halt scheiße bezahlt.
Ja.
So, die Größten kriegen am meisten gefühlt.
Ja, genau, die eh halt Geld haben, das macht halt keinen Sinn und die Leute, die halt Kontakt haben zu den Oberen, um halt sich in die Playlists zu ballern, das ist halt, also die oberen 10.000 ist halt alles Business Move und jeder weiß es. Also ob das jetzt Bots sind oder halt Absprachen, ist ja vollkommen Wumpe. Also die Leute, die Geld haben und es zu vermehren suchen, die wissen, wie das geht. So,
ja, also die Majors pumpen die Leute in die Playlists halt, ne?
Ja, und auch Leute selber bei Spotify, man, die wissen doch, wie es geht, wie du da, es gibt doch zig Geschichten schon, um einfach da mit ein paar Bots oder so, wie du es nennen möchtest, sozusagen Algorithmen, die du einspeist, halt Geld zu verdienen im Sinne von Klicks, die sich halt wiederholen und auf irgendein PayPal-Konto führen. Das ist halt, keine Ahnung, Mann. Und die ganze Werbungsgeschichte halt auch noch dazu. Keine Ahnung, also irgendwer hat mir mal erzählt, die haben jetzt auch während Corona auch Minus gemacht, weil die ganzen Gastro-Sachen ja nicht mehr laufen.
Ich weiß sogar,
nicht. Also so schlimm kann es nicht sein. Ich denke, der Chef ist immer noch Millionär und ob ihm das, ob er das verdient hat, das steht auf einem anderen Blatt, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß selbst, ich habe da letzt was zu geschrieben. Spotify hat, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nur in einem Quartal schwarze Zahlen geschrieben, tatsächlich. Allerdings machen die halt viel und viele Leute, die das jetzt zum Beispiel, diesen Podcast hier hören, die werden den über Spotify hören oder über irgendeinen Streamingdienst. Da machen wir uns nichts vor. Die machen aber, glaube ich, sehr, sehr viel über Investitionen. Die kriegen halt wahnsinnig große Investments oder so Firmen wie Apple Music, da steht halt dann eine große Firma dabei, dahinter, genauso wie bei Amazon Music und dadurch funktioniert es dann halt einfach.
Ja. Ja, auf jeden. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, ist übelst aufgeblasen der Markt und auch die Hälfte der Musik, die da gestreamt wird, kann man auch, braucht man nicht. Die würden keinen Plattenvertrag bekommen, zu Recht. Und würden auch keine Platten verkaufen. Das sind ja dann irgendwie schon noch zwei Paar Schuhe, so, ne? Also ich wundere mich, ein paar Leute legen es nur auf Spotify an, ein paar Leute legen es nur auf Vinyl an, ein paar Leute legen es nur auf Tapes an. Man muss es am Ende des Tages, um über die Runden zu kommen, alles bedienen, so, fertig. Und ich finde Bandcamp ganz cool, so, hat sich jetzt auch immer wieder ausgezahlt, quasi, auch von der Aufmerksamkeit her und vom Nerd-Faktor her und vom Underground irgendwie auch her und ich kann trotzdem den Markt mitnehmen, also irgendwie, es gibt immer Mittel und Wege, sich da zu representen, aber man muss sich da auf jeden Fall irgendwie offen für zeigen, aber halt auch, ja, man muss halt gucken, wo man bleibt und gucken, was man da veranstaltet, ne? Schon wild, ich weiß nicht, also auch rechtlich, keine Ahnung, man, dann machen die ganzen Sample-Free-Sachen so, Hip-Hop, weißt du selber, wo das herkommt, so, das, ja, anstatt einfach mal so die Gesetzeslage an die Realität anzupassen, weißt du.
Ja, Mann. Zu Bandcamp wollte ich auch nochmal kommen, aber hast du das Gefühl, dass dann irgendwie das Streaming dir trotzdem bei allen Vor- und Nachteilen, die es hat, also jetzt, ich rede jetzt von diesen großen Musikstreaming-Anbietern, dir finanziell zu dich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dich finanziell zu unterstützen im letzten Jahr, wo live weggefallen ist, in einem Maße, wo du sagst, okay, das hat mir geholfen?
Ja, ist halt, also ich glaube, in unserer Position würde man sich über alles Vierstellige im Quartal dann freuen, so, und dann ist das so, aber es ist natürlich, es ist nicht viel, also es ist definitiv nicht,
ja, okay,
viel und
ja.
Es ist auch fluktuiert auch stark und die Aufschlüsselung ist auch nochmal so eine Sache, ne, also wer steckt da so tief drin, wer überprüft welchen Digitalvertrieb und was kriegen die für Zahlen von Spotify etc. Es ist ja alles irgendwie so, also absurde Verklausulisierungen. Also bei der GEMA, also jeder, der mit denen mal versucht hat, irgendwie ein Telefonat zu führen, der weiß, was ich meine. Ist völlig absurd. Also versucht ihr mal die Satzung durchzulesen. Das ist halt, also da kann mir keiner sagen, dass es nicht extra vollkommen schwachsinnig formuliert ist, dass auch wirklich kein Mensch es verstehen darf. Es ist, also alle Briefe, die von der GEMA kommen, sind Kauderwelsch hoch 10. Plus die Gründungsgeschichte der GEMA, da kann sich der eine oder andere jetzt auch nochmal eine Doku im Lockdown angucken. Ist eine wilde Nummer. Ja, du siehst, ich reflektiere das schon. Bin total froh über jede verdammte Überweisung für Sachen, die ich quasi sowieso rumliegen habe. Wenn ich jetzt sage, ne, ich mache nichts und krieg Geld, dann lacht meine Frau mich mal aus, weil die meint, ich mache halt den ganzen Tag was.
Wobei man aber auch sagen muss, das stimmt ja nicht direkt, weil du machst ja nicht nichts. Du hast ja über die letzten gefühlt, oder schon über die letzten 10 Jahre ja was aufgebaut, wofür du jetzt immer wieder Geld ausgeschüttet bekommst.
Genau, genau. Also es ist nur logische Konsequenz, dass Geld, was mir gehört, auch bei mir landet. Das auf jeden Fall. Und ja, es ist dann doch interessant, wenn das eine gewisse Größe annimmt, dann geht das auch mit der GEMA. Man muss halt schon was umsetzen so und man muss im besten Fall viele Konzerte spielen und dann gibt es da immer Mittel und Wege, sein Geld einzutreiben. Ne? Also da liegt auch immer noch Geld rum, wo mein Name draufsteht und die sagen, die können das aufgrund irgendwelcher Klauseln nicht auszahlen und ich kriege einen Bruchteil, aber wir haben uns drum gekümmert. Liebe geht raus an Rainer von Springstoff und ja, das sind auf jeden Fall ein paar tausend Euro gewesen, was soll ich sagen? Natürlich will ich die haben.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch den berühmten GEMA-Topf.
Ja, genau, die Howard Carpendale-Kasse. Ja, ist
genau.
Wow, das ist auch geil. Eine richtig wilde Nummer auf jeden Fall, ja. Ey, alle, der ganze Haufen, da ist eine ganz wilde Nummer. Ob München oder Berlin, du wirst ja auch immer so geil dann weitergeleitet zwischen diesen ominösen Zentralen. Ich weiß nicht, wie viele Großraumbüros die noch gerade fahren. Ist ein wilder Haufen. Sollen die Kohle rausrücken.
Jo, im Kontrast dazu aber mit Bandcamp jetzt, wo wir es von hatten. Du hast ja auch zum Beispiel die Safe EP released bei Bandcamp. Und das hat ja dann auch nochmal eine ganz andere Community da, oder?
Ey, absolut. Und es gibt auch immer Leute, die dir mit einem Ja, mit dem Lächeln halt 5 € mehr dafür überweisen. Das ist, ich mag die Plattform auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber ich finde es mega geil und absolut, das ist auf jeden Fall ein eigener Kosmos. Auf jeden Fall. Also wir haben es diesmal nicht gemacht mit der Bayreuth-Platte, aber es war halt auch Kapitalismus-Jetzt-Entscheidung quasi, da, weißt du? Also wir haben es diskutiert, aber ich kann es nachvollziehen, dass man sich halt auch da nichts wegschnappen lässt dann quasi auf den anderen Streaming-Plattformen und wenn das die Entscheidung ist, dann ist es absolut cool für mich. Gibt ja immer Mittel und Wege für die Leute, da ranzukommen, ob sie es jetzt bei iTunes für 1 € kaufen oder was weiß ich, was ist mir auch Wumpe. Wir machen das so, wie wir denken und bei Bandcamp finde ich vieles irgendwie cool, fast schon irgendwie romantisch, irgendwie man hat irgendwie Kontakt, man hat das Gefühl irgendwie, dass es so eine persönliche Download-Plattform irgendwie ist, die aber auch sehr gut, finde ich, professionell programmiert ist, irgendwie fair, man kann da sehr viel schnell ohne große technisches Know-how programmieren quasi auf der Seite und irgendwie, ich finde es geil, also hat was, auf jeden Fall.
Ja. Wie läuft's denn momentan mit der aktuellen Platte, mit den Vorverkäufen?
Sehr gut, also wenn ich ehrlich bin, das hier wird ja irgendwie ein paar Tage vor VÖ ausgestrahlt. Man weiß es nicht, ob das Ding ausverkauft ist dann zum VÖ, aber spätestens eine Woche später, denke ich mal, ist es soweit und das waren dann 1500 Platten, was für mich auf jeden Fall absurd ist, finde ich geil. Ich hätte vielleicht gedacht, dass es noch schneller geht, aber man muss die Leute ja auch noch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen auch. Und genau, also das wird alles cool. Ich denke, wir machen dann weiter, verkaufen dann nochmal so einen Haufen, bis die Leute müde werden und nach neuem Kram verlangen.
Ja,
Genau.
nice. Du, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ich hätte aber noch eine Frage auf jeden Fall. Und zwar, was ich mich frage, ist, du hast jetzt, guck mal, du hast was, 10 Platten jetzt gemacht?
Ja.
10 Alben, EPs, also ungefähr, ne, in dem Dreh.
Ja.
Wie suchst du dir aus? Wir lassen jetzt mal das ganze Corona und man kann nicht spielen und so weiter. Einfach mal außen vor. Wie suchst du dir aus, wenn du wieder spielen kannst, was du für ein Set machst? Wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du spielst irgendwie, oder auch, ja gut, auch während Corona, du spielst in 2 Wochen Streaming-Konzert 1 Stunde.
Ich schreibe jedes Set neu und schreibe jedes Set auf den Ort gemünzt und die Uhrzeit quasi, wo ich es abfeuere. Das kann man schon so sagen. Also, das war eigentlich immer so. Es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, weil das halt irgendwie so ein Theaterding ist. Und natürlich, klar, wenn man dann jetzt irgendwie jedes Wochenende spielt, greift man auf was zurück. Aber meistens haben wir dann trotzdem kurz vorher noch was umgestellt. Oder halt was weggelassen, was hinzugedichtet. Ja, aber jetzt, das hat mir großen Spaß gemacht. Also ich habe gestern, als das irgendwie alles konkreter wurde, gestern Abend das Set gemacht, also geschrieben quasi, ein bisschen ausprobiert und war heute schon bei Robert Smith zu Hause, Schnelltest gemacht, dann ne, bei
Wo ich kurz
offenem
einhaken
Fenster
will,
quasi so, ja.
der auch die Cuts oder wieder Cuts auf jeden Fall auf dem Album gemacht hat, da auf jeden Fall Shoutouts an der Stelle.
Ja, auf jeden, nee, alle und genau, also alle und die letzte Platte auch schon großer begnadeter DJ, bin sehr froh,
Safe.
dass ich den in Berlin auch relativ schnell kennengelernt habe, so hier auf jeden Fall Grüße an Jerome, der das in die Wege geleitet hat. Das war auch irgendwie absurd, dass er mir gesagt hat, dass der auf jeden Fall irgendwie eine Platte von mir auch im Schrank hat und dass man sich auf jeden Fall mal im FN peilen sollte so und das ist halt genau, das ging halt super schnell so, ne? Educat hat halt direkt so auch 3 Meter weiter gewohnt so und irgendwie gibt es ein paar Leute, die ich relativ fix so, man will sagen, an der Angel hatte, aber irgendwie, das hat sich halt alles so ergeben und ja, siehst du selber, jetzt macht er halt irgendwie sein Ding auf den Platten und halt beim Streaming-Konzert und das Set hat sich echt gewaschen so, ich bin übelst froh drum, das ist geil, also große Luxusprobleme von den Platten halt die 2, 3 Songs je auszuwählen, um halt ein geiles Set zu schustern so, das ist witzig, macht
Safe,
Spaß.
das glaube ich. Aber ey, dann bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, Leute, ihr wisst Bescheid, Streaming-Konzert kommt, ihr guckt einfach, wann es läuft. Ich kann die Platte auf jeden Fall nur herzlichst empfehlen. Also ich finde es ein sehr, sehr starkes Stück und hoffe, dass sich das jeder hier reinzieht auf jeden Fall und vielleicht sogar auch mal auf Bandcamp vorbeiguckt oder so. Ey, Leute, tut was für die Kultur, ganz ehrlich.
100
So,
Prozent.
das
100
tut uns
Prozent.
allen gut. Safe. Vielen, vielen Dank, Digga, dass du dir den Freitagabend hier Zeit genommen hast, um einfach eine Stunde zu labern über dein Album, über Kultur, über alles Mögliche. Es war mir ein Fest auf jeden Fall.
Ey, 100%, danke dir. War auf jeden Fall eine große Freude. Ich hoffe, war nicht das letzte Mal. Und ja, wir hören und stören hoffentlich mal. Safe. Im Real Life, ne? Nicht wahr?
Yes.
Schönes Wochenende noch, alle beisammen.
Dankeschön, Dankeschön, auch, Digga. Macht's gut, Leute. Wir sind raus.
Bis bald. Backspin.